Freitag, 20. Februar, die Themen des Tages aus dem Bildpolitik Newsroom. Oh, London Calling. So, Anne, jetzt bin ich gespannt. Es kann ja nur ein Thema geben im Vereinigten Königreich heute.
Es gibt hier nur ein Thema. Wie geht's weiter mit Andrew? Wie geht's weiter mit seiner Familie? Und wie geht's weiter mit Charles und mit der Monarchie?
Und wie geht's weiter?
Es geht sehr schwierig weiter. Wir wissen noch nicht, was aus dieser Befragung von Andrew von gestern. Er sah so absolut erschöpft aus, so richtig am Boden. Man hat ihn gesehen, wie er im Auto saß. Er sah so wirklich sehr, sehr stark aus.
Wir haben das Foto auch hier. Ich kann das mal gerade hier auch zeigen. Ja. Erzähl weiter.
Ja, zeig mal das Foto, dann hat man so ein bisschen die Idee. Und wenn man denkt, das ist der jüngere Bruder des Königs, der von dieser Verhaftung ist nach Hause gefahren worden. Aber wir wissen ja noch nicht, ob konkret gegen ihn ermittelt wird und weswegen. Aber wir wissen schon, dass es sehr ernst zu nehmen ist. Wir wissen auch, dass der König und Camilla, die Königin Camilla, sich einigermaßen abgegrenzt haben. Also was sage ich, einigermaßen knallhart abgegrenzt haben. Darüber habe ich auch heute für Bild geschrieben, detailliert aus Quellen aus der Nähe der Familie und im Königshaus. Das heißt, Andrew steht ziemlich alleine da, ohne Vertretung, ohne Unterstützung. Er ist jetzt wirklich auf sich selbst angewiesen.
Ja, das heißt, der König Charles, er hat sich wirklich komplett distanziert von ihm.
Absolut. Man brauchte nur das Statement von gestern zu lesen. Thomas, da stand Andrew Mountbatten Windsor. Er hat ihn nicht mein Bruder genannt. Und wenn man das weglässt, vor allem in dieser Situation, das heißt, dass er dann überhaupt nicht diese Familienbeziehung zu Andrew überhaupt nicht betont hat. Er hat das bewusst weggelassen und sagt, das Gesetz muss seinen Gang gehen. Die Gerechtigkeit dient vor allem, das muss hier, alle müssen sehen, dass alles voll nach den üblichen Gesetzen und Regeln geht und dass es nicht irgendwie ein Ausnahmefall für Andrew gilt. Das ist, glaube ich, eine Art und Weise, wo Palast, Königshaus sagt, wir wissen, dass wir vielleicht nicht früh genug gehandelt haben. Wir haben Andrews Probleme und seine Machenschaften nicht so ernst genommen. Aber jetzt sehen wir, dass dann doch wirklich eine Bedrohung ist für die Monarchie und für Charles persönlich. Und deswegen ist er ziemlich, ja, wie gesagt, knallhauter, ausgeschnittener aus der Familie und auf sich selber angewiesen.
Wie ist das Verhältnis zu seinem Neffen, zu William? Eigentlich hatten die ja ein ganz gutes Verhältnis mal, Andrew und William.
Früher und mal, das sind die Begriffe, die hier jetzt von Tag zu Tag, von Woche zu einander, das war auch mein Thema, wo ich geschrieben habe. Am Anfang habe ich auch gedacht, William steht zu Andrew, er war der Onkel, da war eben so ein Onkel, mit dem er da Spaß haben konnte. Das kann man von Charles beim besten Willen nicht sagen, er ist wirklich ein sehr seriöser Mensch. Andrew war ein bisschen immer mehr Fun, das hat auch die Queen Elizabeth auch gefunden, so bei Weihnachtsfesten und bei solchen Anlässen war Andrew immer sehr beliebt, muss man ja immer auch sagen, so als Charakter, als Persönlichkeit. William hat dann auch, glaube ich, Druck von seinem Vater bekommen, das muss jetzt gehandelt werden und zwar schnell. Und so als die Titel Andrew aberkannt wurden, da war ich, glaube ich, also nach meinen Infos am Anfang fand William das vielleicht, das ging ein bisschen zu weit, warum so hart und so weiter. Man müsste vielleicht ein bisschen mehr Schritt für Schritt und allmählich ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Und Charles hat dann auch am Ende entschieden, nein, es wird nicht so. Und William ist er dich, glaube ich, jetzt eingelenkt und vor allem er und Kate, ein Einfluss ausübt auf das Publikum, dass Kate und William viel mehr über die Opfer von Epstein reden und nicht mehr so viel müssen zusammenhalten wegen Andrew.
Du bist unterwegs nach Bristol, heute Abend eine große BBC-Sendung, natürlich auch zu dem Thema, wo du als Royal Insiderin eingeladen bist. Aber du sitzt gerade in einem Café. Beschreib doch mal ein bisschen die Stimmung. Was sagen die Leute?
Ja, das war ein Grund eigentlich. Ich wollte erstmal raus aus London, dass man da nicht nur so ein bisschen diese Londoner Bubble mal nur so das politische Klasse hört und was so nah dran ist an den Royals in der Hauptstadt. Bristol ist eher eine Universitätsstadt, ist auch eine große Stadt im Westen Großbritanniens. Hier bin ich mit vielen jungen Leuten unterwegs, meiner Tochter dieser Generation. Und ich glaube, für die ist Andrew irgendwie so wie manche sagen, das ist ein Sündenbock. Das Problem liegt tiefer in der Familie, wobei sie vielleicht auch recht haben. Aber ich glaube, für die ist es nicht die Frage, ob das Königshaus überlebt. Die wollen Gerechtigkeit für die Opfer von Epstein haben. Das ist, glaube ich, sehr aus dem Blickwinkel von dieser Generation von 20 bis Mitte 20. Es ist ihm vielleicht für uns, für meine Generation, sagen wir hier, ob die Monarchie das überlebt und wie ist es für Charles und Camilla? So das sagen meine, die jungen Leute um mich her hier in diesem blauen Tapet. Nee, das ist nicht das Hauptproblem. Das Problem ist, dass man so lange auf die Opfer nicht geguckt hat und erst jetzt von den Opfern spricht im Königshaus, im Establishment. Und da haben sie einigermaßen recht.
Ja, es könnte ja auch sein, dass bei den Durchsuchungen, die ja jetzt noch stattfinden, neues belastendes Material auch im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch auftaucht. Bis jetzt ist ja wird er ja ihn nur wegen gegen ihn gegen Andrew wegen Amtsmissbrauchs ermittelt während seiner Zeit als Handelsbeauftragter dort. Aber da könnte natürlich jetzt noch einiges zutage kommen.
Ja, vielleicht, wobei ich wage zu bezweifeln, ich meine, Andrew hat ja auch einen Anwalt, ja, also ich wage zu bezweifeln, wenn das belastendes Material geben sollte, man muss ja auch sagen, er bestreitet das nach wie vor, dass er irgendwie sexuell an Missbrauch oder an Misstaten da beteiligt war, wird das dann eher, ich glaube, Beweis und beweislastendes Material kriegt man eher durch die Epstein-Akten raus, eher dass etwas bei Andrew zu Hause etwas rumliegt, ja. Aber das kann man heute nicht sagen, weil wir wissen nicht, was dann, wenn man mal anfängt zu forschen, oder da hast du recht, wenn man mal in der Tiefe schaust und mal denkst und sein auf seinen Laptops und so weiter, dann würde man auch diese Akten von der Regierung hier für seine Handelsmissionen, was dann alles drin steht, gab es zum Beispiel auch da Beschwerden und die würden vielleicht mal ein bisschen aus dem Weg, wie es da manchmal so sein kann, dass man vielleicht auch das Material und Anschuldigungen wieder hochkommen, die vor vielen Jahren, es munkelt, es wurde dann gemunkelt, dass etwas bei Andrew nicht so gerade lief. Vielleicht ist das ein Thema und das kommt in den nächsten Tagen und Wochen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass da noch einiges kommen wird. Ich meine, wenn man mal bedenkt, wie fahrlässig er umgegangen ist, auch in seiner Rolle als Bruder des Königs, als Prinz, sich auch so erpressbar gemacht hat durch diese Schandtaten, die er da begangen hat. Ich habe in der britischen Presse auch gelesen, dass es um Sarah Ferguson nicht gut steht. Die steht auch ziemlich alleine da jetzt, so mehr oder weniger bankrott. Und natürlich leidet die ganze Familie damit.
Ja, ich bin noch ein bisschen vorsichtig, Thomas, wenn du sagst, Schandtaten, die er begangen hat. Aber wir wissen überhaupt noch nicht, wenn du etwas begangen
Na, wenn ich
hat,
mir das
jemand
letzte
wie
Foto
anschuldigt.
beispielsweise anschaue, das letzte Foto, das jetzt
Ja,
da auch
aber
wieder
wir
auf dem
wissen ja
Markt ist,
aus
ne?
dem Zusammenhang nicht, ist es ein Partyspiel? Ich meine, es sieht ja furchtbar aus. Ich sage das nicht irgendwie, Andrew,
Also ich
so
muss sagen, für die
nur deine Art
natürlich.
und Weise, sich zu benehmen, aber dann bin ich mit Schandtaten immer ein bisschen vorsichtig.
Ja, aber nach allen Fotos, die wir da gesehen haben, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie man das sonst bezeichnen sollte. Und dieses Foto, für die, die es jetzt nicht gerade nicht sehen können, da ist also so ein kleines Jüngchen, das da vermeintlich mit dem Ball spielt, aber beim näheren Hinblicken ist es halt ein Ball in der Form einer Brust mit Brustwarze und allem Möglichen. Also das ist schon irgendwie, und Andrew
Es ist schon eklig. Also können wir
rollt
uns
ihm den
einigen,
Ball
es ist
zu und
schon
grinst
eklig.
dabei, ne?
Es ist nicht die Art und Weise, wie irgendjemand sich benehmen soll und geschweige denn jemand aus der kirchlichen Familie. Das ist schon klar. Ich wollte nur so vielleicht ein bisschen differenzieren, weil es sind jetzt so viele Versionen und Theorien und Verschwörungen und so weiter. Aber ja, es ist sicherlich der Fall, dass mehr dabei rauskommen wird. Wenn ich sage zum Beispiel, dass hier vielleicht mal ein Zusammenhang war, ein Spiel, was ein Party, was war es, dass wir dann ein bisschen das Nils dazu bekommen werden und dass wir das besser verstehen werden. Und Andrew muss sich tatsächlich viel zu verteidigen, denn es sieht wirklich für ihn sehr düster aus. Eben bringt es auch das Grundthema dieses Gesprächs, das ist der Grund, warum er quasi aus der Familie jetzt ausgeschnitten worden ist. Ist es genug, den Ruf von Charles zu retten? Das ist für mich die Hauptfrage.
Die werden wir dann vielleicht demnächst beantworten können. Vielen Dank für heute, liebe Anne, und ja, ein spannendes Wochenende nach England.
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, wir sehen uns bald wieder, Thomas. Ja.
Glaube ich auch. Danke, Anne.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss, war spannend. Danke.
Unsere Empfehlung bei Finanztipp ganz klar, wenn das Sinn macht für dich, eine Wärmepumpe einzubauen, dann tu das bitte, weil das lohnt sich jetzt, das zu tun, die Förderung mitzunehmen und für die Zukunft dann noch einzusparen.
Kaum eine Maßnahme der Ampelkoalition war so umstritten wie das Heizungsgesetz von Robert Habeck. Ein Jahr nach der Wahl ist allerdings auch die neue Regierung Schwarz-Rot immer noch zerstritten darüber. Eigentlich steht im Koalitionsvertrag, dass das abgeschafft werden soll, aber man kommt nicht so richtig weiter. Jetzt gibt es aber Nachrichten von Finanztipp und unser Kollege Hermann-Josef Tenhagen ist zugeschaltet, der Chefredakteur von Finanztipp, wonach es sich durchaus lohnen könnte, die Heizung jetzt zu wechseln.
Genau, das lohnt sich wahrscheinlich sehr. Wenn Sie eine alte Heizung haben und die läuft noch, dann hängt nämlich ein Teil der Forderung hängt davon ab, dass Sie tatsächlich die laufende Heizung, also die noch funktionierende Heizung, austauschen. Da kriegen Sie dann 20% mehr Förderung. Sie können maximal 30.000 Euro gefördert bekommen. Das wären dann 6.000 Euro, die Sie mehr haben oder weniger haben, wenn Sie eine Heizung austauschen, also eine alte Gasheizung und eine alte Ölheizung. Und es ist tatsächlich so, dass Millionen alte Gas- und Ölheizungen gibt, die auf diesen Austausch warten. Und interessanterweise, manche von den Verbraucherinnen und Verbrauchern haben schon begriffen, letztes Jahr sind 300.000 Wärmepumpen zum Beispiel verkauft worden. Das sind 50% mehr als im Jahr davor.
Also mit Wärmepumpen kriegt man nochmal eine Extraförderung, ja?
Die Förderung bekommt man vor allen Dingen für Wärmepumpen, weil man muss nach dem laufenden Gesetz gerade 65% der Energieerzeugung ja irgendwie so machen, dass kein CO2 dabei entsteht. Und das Klassische ist eine Wärmepumpe. Es gibt auch Holzpelletheizungen und ähnliche Geschichten, aber das ist eher ein kleiner Teil verglichen mit diesen fast 300.000 Wärmepumpen im letzten Jahr.
Okay, also da können Tausende Euros gespart werden. Geben Sie uns doch mal eine Beispielrechnung.
Also das eine ist, wenn ich jetzt die 30.000 Euro in die Hand nehmen muss und ich muss sowieso irgendwann die Heizung tauschen, dann bekomme ich jetzt die 6.000 Euro Förderung dadurch, dass ich das jetzt schon mache. Und das zweite ist, wenn ich so eine alte Heizung habe und die hat nur einen Wirkungsgrad von 70% und ich habe eine normale große Wohnung, braucht 18.000 Kilowattstunden Heizung, das ist so eine 100 Quadratmeter Wohnung, nicht sonderlich gedämmt, dann brauche ich bei so einer alten Heizung womöglich 25.000, 26.000 Kilowattstunden wegen des Wirkungsgrads und bin dann, selbst wenn ich das Gas billig kaufe, bei 2.500 Euro. Mit so einer Wärmepumpe käme ich dann auf 1.600 Euro. Also von daher, das ist schon ein Tausender im Jahr. Das heißt, selbst wenn die Heizung noch 5 Jahre läuft, habe ich da auch noch mal fast 5.000 Euro an zusätzlichen Kosten, dadurch, dass die alte Heizung eben nicht so effizient ist.
Aber wichtig, es muss eine Heizung sein, die noch funktioniert. Also die darf nicht schon kaputt sein, ne?
Genau, wenn Sie warten, bis die Heizung kaputt geht, dann kriegen Sie halt die Förderung nicht, weil die nur für funktionierende alte Heizungen, das ist so ein, wenn Sie schneller sind, extra Bonus. Und schneller sein bedeutet halt nicht erst dann reagieren, wenn die Heizung kaputt ist, dann zahlt die KfW diesen extra Bonus nicht mehr aus.
Ah, und die KfW, also dort stellt man den Antrag?
Sie müssen den Antrag zur KfW schicken, die kümmern sich dann um diese ganze Förderung und das klappt erfahrungsgemäß auch ganz gut. Also es gibt auch keine Klagen darüber, dass das nicht klappt. Die Heizungswirtschaft klagt im Augenblick nur darüber, dass noch zu wenig Heizungen eingebaut werden. Das waren dieses Jahr so 600.000, bisschen mehr als 600.000 und es sollten natürlich mehr sein. Aber das liegt natürlich auch an der Verunsicherung. Die Leute wissen nicht vorwärts, vorwärts, rückwärts, seitwärts. Ja. Unsere Empfehlung bei Finanztipp ganz klar, wenn das Sinn macht für dich, eine Wärmepumpe einzubauen, dann tu das bitte, weil das lohnt sich jetzt, das zu tun, die Förderung mitzunehmen und für die Zukunft dann noch einzusparen. Mhm. Und ehrlich gesagt, in diesem Sommer, wenn Sie dann auf die Heizungsrechnung oder auf Ihren Gaszähler gucken, dann werden Sie sehen, dass es sich gelohnt hätte, weil der Winter war jetzt so, dass die Heizungsrechnungen nächstes Jahr alle deutlich höher sein werden.
Ja, so, dann ist die Frage noch, wann ist der beste Zeitpunkt, das jetzt zu machen? Jetzt mitten im Winter, wahrscheinlich sind die Installateure alle ausgebucht gerade. Also oder wartet man
ich
noch
würde
bis zum Frühling?
jetzt planen. Also das heißt jetzt planen, mal überlegen, will ich vielleicht auch noch ein bisschen was an Wärmedämmung machen, damit ich nicht so eine große Pumpe brauche. Das ist so das eine. Mal mit einem Energieexperten reden und dann unterschiedliche Klempner Angebote machen lassen für den Sommer. Wenn die alle klagen, dass sie zu wenig zu tun gehabt haben, sollten sie ja vielleicht im Sommer genug Kapazitäten haben, um ihr preiswert so eine Pumpe einzubauen. Und Vergleichen von Preisen nützt ja immer. Sie wissen schon, also wenn man Preise nicht vergleicht, dann hängt man ein bisschen am Fliegenfänger von dem, der einem das teuerste Teil verkauft. Und da sind Heizungsbauer auch nicht ausgenommen. Wir haben das gesehen, also als das mit den Pumpen losging, 22, 23, habe ich Preissteigerungen von 40% in einem Jahr gesehen für eine Pumpe, obwohl es das gleiche Gerät war wie im Jahr vorher, weil die Heizungsbauer gedacht haben, dass sie höhere Preise nehmen können.
Also, machen wir uns schon mal warme Gedanken auf jeden Fall. Vielen Dank,
Gerne.
Hermann Josef Sennhagen. Danke.
Tschüss.
Ja gut, der ist halt am extremistischen anderen Spektrum unterwegs. Also er ist quasi der Alice Weidel von der anderen Seite, von links.
In gut 2,5 Wochen finden die Landtagswahlen in Baden-Württemberg statt. Und ausgerechnet dort im Ländle hat die Linke gute Chancen, jedenfalls nach den letzten Umfragen, in den Landtag einzuziehen, liegen bei gut 7%. Und jetzt hat sich Linkenchef Jan van Aken noch was ganz Besonderes ausgedacht, Peter.
Ja, also er ist einer der größten Pöbler, den die Politiknation zu bieten hat. Und jetzt macht er Wahlkampf in Fremdsprachen, und zwar in denen der Gastarbeiter auf Bosnisch, Italienisch, Griechisch, Arabisch
Türkisch.
und Türkisch, genau. Also, passend für die Partei der offenen Grenzen und des Verteilens des deutschen Passes an fast jedermann. Natürlich an alle Leute, die zwar den Pass haben, also wählen dürfen, aber die Sprache noch nicht beherrschen. Als Dienstleistung spricht er sie in ihrer Sprache an. Wirkt ganz witzig, aber es ist halt Jan van Aken wirklich ein richtiger Linksdraußen.
Lass mal kurz reinhören. Du hast ein Instagram aufgemacht, denn erstes Video hat er gemacht auf Italienisch. Sieh mal an.
Molto. Non sono più cosa fare. C'è qualcosa che non va. Nel Landtag parlano molto, ma contro gli affitti fanno niente.
Passo.
Basta così.
Niente.
Abitare.
Ja.
Gut, aber ist eigentlich nichts gegen zu sagen, oder?
Nö, da ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Wäre natürlich schöner, wenn ihn seine Wähler auch so verstehen würden, wenn er in seiner Landessprache, also in der Heimatsprache spricht. Aber Herrgott, er folgt auch einem guten Beispiel. Auch andere Parteien haben schon mal Flyer in der Fremdsprache verteilt. Die AfD hat in Berlin, in Marzahn, in den Plattenbaugebieten schon mal den ganzen Wahlkampf fast ausschließlich auf Russisch betrieben, mit russischen Flyern und mit allem Möglichen. Von daher auf der anderen Seite. Warum soll es die andere Seite des politischen Spektrums, das andere Extrem, dann nicht auch in anderen Sprachen machen? Ist eine Dienstleistung, aber bei Jan van Aken.
Da was, ist hast du, was, was, was ist dein Problem mit Jan van Aken?
Es ist einfach ein unsäglicher Pöbler und es ist nichts gegen Populismus zu sagen, aber Jan van Aken ist wirklich, also wenn der in der AfD wäre, wäre der medial in Deutschland jeden Tag einmal durch den Fleischwolf gedreht worden, und zwar völlig zu Recht. Es ist ein wirklich übler Hetzer. Und ja gut, der ist halt am extremistischen anderen Spektrum unterwegs. Also er ist quasi der Alice Weidel von der anderen Seite, von links.
Wie erklärst du dir, dass die Linke überhaupt Chancen hat, ausgerechnet in Baden-Württemberg, schaffe, da eine Chance hat, in den Landtag einzuziehen?
Also erstens kommt da die Krise ja gerade da an. Ne? Also wenn die deutsche Industrie, wenn wir in unserem Markenkern, im Industriekern schwächeln, dann vor allem dort unten. Und wenn da unten im Ländle, hast du natürlich Klassenkampf. Und die SPD bedient bestimmte Milieus nicht mehr. Dann hast du ohnehin in bestimmten migrantischen Milieus eine andere politische Zusammensetzung. Also wenn man sich anguckt, zum Beispiel auch griechische Gruppen, die in den 70er Jahren sind die Eltern oder die Großeltern hergekommen. Das waren eher Linke, die vor der Militärdiktatur dort geflohen sind. Dann hast du klassischerweise auch im türkischen Milieu sehr viele Linke. Da ist ja nichts gegen zu sagen. Und ja, da unten mit der Krise kommen natürlich auch die Populisten hoch, so wie auf der einen Seite schafft es die AfD deutlich höher. Aber dass die Linke da die Hürde nimmt, ja. Das liegt auch daran, wenn du die Sprache scheint ja auch zu stimmen. Nicht nur Bosnisch, Arabisch und so weiter und so fort, sondern auch die Ansprache scheint zu stimmen. Und wenn die Populisten auf der rechten Seite weiterkommen, warum sollen die Populisten auf der linken Seite dann nicht auch Gehör finden? Und das ist ein Zeichen dafür, dass unsere Gesellschaft politisch auseinanderbricht, dass die Extreme an Anziehungskraft gewinnen. Und das ist ja die große Gefahr, die politische Mitte, die sogenannte Mitte, die verliert an Strahlkraft und an Anziehungskraft.
Ist schon interessant, der Wahlkampf in Baden-Württemberg. Also die Linke versucht international und die Grünen, Cem Özdemir, braucht ein Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen, rausgeschmissen worden bei den Grünen, um Wahlkampfunterstützung zu kriegen, also sozusagen als Wahlbazooka. Für Özdemir.
Die Grünen sind ein gutes Beispiel dafür, warum hier zum Beispiel auch die Linke wieder eine Chance hat. Also irgendwo müssen ja die Grünen Wähler hingegangen sein. Also die Grünen haben ja Baden-Württemberg, die Landesregierung, die letzten zwei angeführt. Dieser Vorsprung ist dahin, die CDU liegt vorne noch, auch die CDU geht ganz langsam runter, aber grüne Wähler gehen ja selbst im konservativen Ländle nicht nur zur CDU rüber oder zur SPD, sondern eben auch zur Linken rüber. Da fühlen sich offensichtlich Linke, auch von den Grünen und von der SPD, nicht mehr abgeholt. Ich glaube, die SPD, die steht da vor einem totalen Fiasko. Irgendwo müssen ja die Wähler hingehen. Also so wie Wähler von die rechten Wähler von der SPD zum Beispiel oder FDP-Wähler oder CDU-Wähler auch zur AfD rübergehen, so müssen auf dem anderen Spektrum, auf der anderen Seite, dann die Wähler auch aufgefangen werden. Und da schöpft die Linke ab. Populismus hilft und offensichtlich auch, wenn man Fremdsprachen beherrscht, die Leute, die früher an den Bändern standen oder jetzt an den Bändern stehen, in der wirklich Herzkammer der deutschen Industrie, wenn man deren Sprache beherrscht, also hilfreich ist es. Und blöd ist die Idee wirklich nicht.
Bella Baden-Württemberg.
Bella Baden-Württemberg, ja, weißt du.
Danke, Peter.
Gerne.